In dieser Episode haben wir Stefan Thering zu Gast. Er lebt in China und ist jeden Tag bei den Fabriken vor Ort. Und er kann uns genau sagen, worauf wir achten müssen, dass wir tatsächlich bei einer echten Fabrik bestellen, tatsächlich Fabriken, die wissen, wie man produziert nach europäischen Standards und wie wir sicherstellen, dass wir genau die Qualität geliefert bekommen, für die wir auch bezahlt haben. Und hallo, liebe Zuhörer, zur neuen Episode und ganz herzliches Hallo an meinen Gast heute nach China, den Stefan. Hi, wie geht's dir?
Hey, mir geht's super. Vielen Dank, Markus, und freue mich, dabei zu sein.
Cool, also du bist so mittendrin und hast gerade schon erwähnt, dass du hier aus China sprichst und das nicht nur auf kurzer Dienstreise, oder?
Genau, ich bin hier vor Ort, wo von vielen Amazon FBA Sellern Produkte hergestellt werden, und ich bin seit knapp 13 Jahren hier schon in China, sogar ein bisschen länger, und genieße jeden Tag hier drüben. Geiles Land.
Ja, da möchte ich gerne mal hören, wie es dazu gekommen ist, aber ich würde sagen, stell dich doch noch mal in ein, zwei Minuten ein bisschen ausführlicher vor, wer du so bist und was du machst.
Genau. Erstmal am Anfang, also mein Name ist Stefan, ich bin 34, ich habe meine eigene Firma hier drüben gegründet. Der Firmenname ist GQCIO, das steht für German Quality Control. Auf Deutsch übersetzt so viel: ich bin der Qualitätsmann hier drüben für viele deutsche Firmen, nicht nur im FBA-Bereich, auch im typischen deutschen Retailer-Bereich oder Discounter-Bereich arbeiten wir mit vielen deutschen Brands und stellen sicher, dass die Qualität von deren Produkten speziell nach den technischen Spezifikationen hergestellt wurde. Und das prüfen wir hauptsächlich mit Inspektionen oder auch Fabrikaudits, aber helfen Kunden auch in vielen anderen Regionen, wenn es darum geht, mal Samples zu checken oder auch mal so Produktrecherche zu machen im Bereich Compliance, und bieten da quasi diverse Lösungen an für verschiedene Kunden, genau. Und ich selber bin seit 13 Jahren hier drüben, bin damals über das Studium hergekommen. Wir hatten damals die Chance, ein Austauschsemester zu machen, und da war ich früher in der Nähe von Shanghai, und bin danach, habe ich noch ein Praktikum gemacht in China und bin dann quasi, um es einfach sozusagen, ich bin hier drüben hängen geblieben. Ich fand das so cool und so toll. Bin dann nachher nur noch mal nach Deutschland zurück, habe mein Studium beendet und bin dann direkt rüber nach China und habe früher dann auch bei Kima gearbeitet. Früher hießen die noch Asia Inspection. Und habe dann in dem Verlauf nach knapp 8-9 Jahren, wo ich bei Kima gearbeitet habe oder auch beim VDE zum Beispiel, habe ich genug gelernt, dass ich gesagt habe, hey, jetzt ist Zeit, meine eigene Firma aufzumachen, und bin jetzt seit knapp 4 Jahren mit meiner eigenen Firma unterwegs. Und wir haben so ein Team von 15 bis 20 Leuten in ganz China verteilt. Und unser Büro ist in Shenzhen. Und wir haben halt eben, was uns halt eben besonders heraussticht, dass wir hier drüben ein deutschsprachiges Team haben. Das heißt, meine Kollegen im Büro sprechen Deutsch. Wir können alle Kundenanfragen auch in Deutsch annehmen. Man muss nicht auf Englisch schreiben. Schön. Und das ist, glaube ich, für viele Leute, auch wenn die meisten zwar klar, dass die auch Englisch können, aber es ist für viele trotzdem noch ein Vorteil, einfach auf Deutsch das zu schreiben. Und
das stimmt.
Das ist so in der Nutshell, was wir machen.
Also, und das heißt, also du bist praktisch schon dein ganzes Erwachsenenleben in China.
Ja, ich bin damals mit 22 rübergekommen, oder mit 21, 22, und bin halt dann normalerweise 3-4 Mal im Jahr in Deutschland auf diversen Messen unterwegs oder auf Kundenbesuche oder halt eben auch, um meine Familie zu treffen. Aber sonst bin ich wirklich komplett hier drüben und bin wirklich 330 Tage im Jahr am Start.
Ja. Und nach dem Studium hat es dir so gut gefallen dort, dass du gleich gesagt hast, da bleibe ich?
Ja, genau. Ich habe gesagt, hey, das ist so, China hat irgendwie so genauso zu mir gepasst. Es war irgendwie alles noch neu und irgendwie, es gab viele Chancen hier drüben. Ja, ich habe halt eben auch in meinem Angestellten-Dasein hier drüben am Anfang coole Chancen bekommen. Und das war für mich am Anfang vielleicht gar nicht unbedingt vom finanziellen Aspekt unbedingt lukrativ gewesen, sondern einfach so als Lebenseinstellung, in ein anderes Land zu gehen, zu wohnen, zu arbeiten, seine eigenen Erfahrungen zu machen. Das war mir immer sehr, sehr wichtig. Und bin bis heute wirklich sehr, sehr happy, hier drüben zu sein.
Mhm. Sprichst du heute fließend Chinesisch?
Das leider nicht, aber ich komme im Alltag gut zurecht, kann mit meinem Team kommunizieren, aber die richtigen Business-Themen zu besprechen, das geht noch nicht.
Ich meine jetzt einfach bei so einer Situation, du bist beim Einkaufen und
ja, diese ganzen
Alltag. Irgendwer sieht interessant aus, hat einen interessanten Hut, könntest du mit dem drüber sprechen oder?
Ja, die Standardsachen, das geht schon. Ja, also abends Bier bestellen, Essen bestellen, im Supermarkt nach gewissen Sachen fragen. Beim Einkaufen ist alles kein Problem.
Also, und dann kommst du als Ausländer dort mit Englisch gut zurecht?
In gewissen Regionen ja, also in Shenzhen geht das. Mhm. Aber ich bin halt eben viel in den Fabriken oder halt eben in Kleinstädten auch unterwegs und dort ist es wirklich, das sind halt eben meistens nur die Fabrikleute, die Sales, die Englisch sprechen und dann der Rest kann kein Chinesisch, kein Englisch. Und da bekomme ich das aber trotzdem hin, dass ich das so den Leuten erklären kann oder halt eben langsam denen das erkläre und dann verstehen die das auch.
Und was ist jetzt so dein Kerngeschäft? Wofür treten die Kunden typischerweise an dich dran?
Für gewöhnlich ist es so, dass wenn Leute ihren FBA-Kurs machen oder selber sich belesen, dass die an einem gewissen Punkt da hinkommen, zu sagen, hey, wir machen jetzt Produktsuche und die meisten FBAer tun natürlich irgendwo die Produkte in China einkaufen und irgendwann geht es darum, ja, wie kann ich sicherstellen, ob das Produkt, was ich bestelle, ob das überhaupt gut ist, wie ist die Fabrik aufgestellt und wenn die Bestellung aufgegeben wurde, wie kann man sicherstellen, dass die Produkte wirklich auch eine gute Qualität haben, sodass im Endeffekt es weniger Retouren gibt, weniger Beschwerden und die Kunden quasi ihre Produkte ordentlich verkaufen können, so wie sie sich quasi vorgestellt haben. Und da machen wir einmal so ein Fabrikaudit zum Beispiel. Das heißt, wir können den Lieferanten komplett durchscreenen. Das heißt, wir gehen dorthin, wir schauen uns alle Dokumente an, wir machen eine Prüfung vom Management, wir checken, ob die eine ordentliche Firmenstruktur haben, wir prüfen, ob die ein ordentliches Qualitätssystem in der Fabrik haben, wir schauen, ob die sozialen Punkte, Aspekte auch korrekt sind, dass die Leute ordentlich bezahlt werden. Allgemeines Bild von der Fabrik, wie schaut es da drin aus? Ist es da drin sauber? Ist es dreckig? Wie sind die allgemeinen Konditionen? Wie werden die Produkte selber von der Qualität von der Fabrik her geprüft? Dass man zumindest sicherstellen kann, dass es sich um eine ordentliche Fabrik handelt und nicht um irgendeine Garage, wo vielleicht Sachen zusammengebaut werden. Das ist ein Teil. Und dann halt eben die Inspektion, das macht man meistens entweder während der Produktion oder am Ende, wenn die Produkte komplett fertig produziert sind. Und dort erstellen wir quasi Checklisten anhand der Spezifikation von unseren Kunden. Und dann gehen unsere Inspektoren oder teilweise auch ich selber mit in die Fabrik mit rein, gehen ins Warenhaus, ziehen uns die Samples raus, prüfen die Produkte und dann bekommt der Kunde am Ende einen Report und kann dann quasi sagen, hey, pass auf, wir haben so und so viele Fehler entdeckt, das ist in Ordnung, das ist nicht okay, da gibt es gewisse Standards, nach denen geprüft wird. Mhm. Und am Ende hat dann der Kunde einen Report, wo drauf steht Fail, Hold oder Pass und kann dann selber entscheiden, ob das okay ist, die Produkte zu verschiffen, ob vielleicht nochmal überarbeitet werden muss oder ob einfach alles in Ordnung ist und man sich keinen Kopf machen braucht.
So, eingangs, wenn ich auf Alibaba.com am Recherchieren bin, hast du da einen Tipp, wie ich vielleicht selber schon mal feststellen kann, ob ich hier mit einem Großhändler zusammenarbeite oder mit der tatsächlichen Fabrik, die die Ware herstellt?
Ja, es gibt natürlich bei Alibaba, auch bei anderen Plattformen immer das Thema, dass es Agenten gibt, es gibt Trading-Firmen und es gibt halt direkte Fabriken. Und natürlich könnte man das den Fabriken oder der Person, mit der man in Kontakt ist, direkt fragen. Plus wird man das halt eben in den seltensten Fällen, werden die ehrlich sein und sagen, hey, ich bin ein Agent. Mhm. Und ich würde einfach, man könnte uns kontaktieren, weil es gibt so gewisse Webseiten, wo man einfach den Firmennamen googeln kann. Und daran kann man zum Beispiel erkennen, ob die Firma eingetragen ist als ein Service Provider, als ein Agent oder als ein Manufacturer. Mhm. Und daher kann man das erkennen. Aber das ist in den meisten Fällen für Ausländer oder halt eben für Deutschsprachige halt nicht möglich, das zu checken. Und ich würde mir einfach immer gucken, dass dieser Shop, wie er dargestellt wurde, ob man sich einfach Fabrikfotos schicken lassen kann oder ob die Fabrik vielleicht davor schon mal selber einen Audit von anderen Firmen hat machen lassen, dass man sich sowas zuschicken lassen kann, das ist immer ein Vorteil. Und es ist allgemein schwer, wenn Chinesen bescheißen wollen, machen die das. Ja, dann lügen die einen auch an. Das ist Die machen dann auch gerne irgendwie, dass sie irgendwas vorbereiten, was überhaupt gar nicht stimmt und tauschen Fotos aus. Von daher ist es schwer, das einfach so von pauschal zu sagen, ja, frag nach dem und dem Dokument. Das sollte man schon am besten mit einer lokalen Firma prüfen lassen.
Was kann ich jetzt typischerweise erwarten, wenn ich jetzt sage, ich möchte vielleicht eine Aufbewahrungskiste für Spielzeug anbieten, die soll feuerwehrrot sein und die soll komplett aus Holz sein, außer die Scharniere, die sollen aus Metall sein und es ist ein recht einfaches Produkt daher. Was würdest du aus deiner Erfahrung sagen? Was kann mich da erwarten? Könnte es da irgendwo Probleme geben, dass jemand sagt, mache ich und was anderes liefert?
Ja, die Chinesen sagen sowieso immer, es ist alles kein Problem, es kriegt mal alles hin. Und ich würde einfach allgemein, was wichtig ist, was man festhalten muss. Man muss der Fabrik genau sagen, was man haben möchte. Man muss die Spezifikation, die Größe, die Farbe, Pantone, alles direkt beschreiben, am besten mit Fotos dokumentieren. Wenn man halt eben sagen möchte, wie ich gerade schon erwähnt hatte, so, es gibt gewisse Farben, die man haben möchte, sollte man halt eben genau die RAL oder die Pantone-Farbe in den Spezifikationen mit festhalten, Dimension von dem Produkt, Gewicht, Stärke von den Wänden vielleicht. Vielleicht auch draufschreiben, wie soll es lackiert sein? Ist es irgendwie, soll es gesprüht werden? Gibt es irgendwie andere Lecke? Soll das mit einer Folie überzogen werden? Auch die zum Beispiel mit den Scharnieren zum Beispiel oder mit den Schlössern genau definieren, was man haben möchte. Und es ist in den meisten Fällen bei solchen großen Produkten mit Flächen, wo irgendwas lackiert wurde, sind halt eben immer sehr, sehr viele Oberflächenfehler, die dazukommen, weil die Produkte werden in der Fabrik von links nach rechts getragen oder sind auf dem Band werden zusammengebaut. Und das sind solche Fehler, die am meisten vorkommen, einfach visuelle Fehler, Kratzer, Dellen. Zum Beispiel auch, wenn gewisse Farben vielleicht verwendet werden, dass es zu Geruch geben kann, Sprühgeruch, Farblecke, solche Gerüche, sowas kann vorkommen. Und vielleicht auch bei Holzprodukten, klar, wenn da was verklebt wird, verschraubt wird, da sind immer gewisse, je nachdem, nach den Spezifikationen von dem Produkt, einfach alles wirklich so sicher wie es geht aufschreiben, sich vielleicht auch wenn man sich ein Sample bestellt zum Beispiel, einfach auch gucken, wie ist die Verarbeitung, wo wurde unsauber gearbeitet, das der Fabrik mal mitgeben, um solche Sachen vornherein zu vermeiden.
Und um das mit den Lieferanten zu besprechen, häufig kommt ja der Erstkontakt durch Alibaba.com zustande und dann gibt es vielleicht eine Frage, ob ich vielleicht auch WeChat wechseln möchte. Spielt es für dich eine Rolle, wenn man das hinterher dann alles abstimmen will, was besprochen wird, welches Medium man benutzt hat für die Kommunikation?
Ich muss sagen, WeChat ist am einfachsten. Ja, also bei uns im Büro benutzen das die meisten von uns. Also alle benutzen das. Und es gibt nochmal bei WeChat nochmal so ein spezielles Programm, was für die Arbeit ist. Und ich denke, dass man dort die Chinesen am schnellsten anschreiben kann oder auch mal schnell, dass dort Fotos geschickt werden können. Ich meine, Alibaba hat auch diesen Trade Manager, dieses Programm, wo das genauso geht. Aber ich muss sagen, WeChat ist einfach das Nummer 1 Programm hier drüben. Und wir kommunizieren mit vielen Fabriken, mit Kunden, intern in unserem Team eigentlich nur mit WeChat. Und ich finde, das ist die bessere Lösung.
Und was ist jetzt deine Erfahrung, wenn ich jetzt eben alles diskutiert habe und eben gesagt, welche Materialien soll ich wo sein, welche Abmessungen brauche ich, welche Farben möchte ich? Und jetzt haben wir eben die Abweichung nach der Produktion. Und ich habe vielleicht schon 30% bezahlt. Was sind so deine Erfahrungen, wenn jetzt wirklich viel nicht passt oder es sehr aufwendig sein wird, das Ganze zu reparieren? Sind die Chinesen typischerweise so, dass sie sagen, okay, das sehe ich ein, das ist jetzt anders als abgesprochen? Gibt es da viel Diskussion?
Ja, bei wirklich offensichtlichen Problemen, ja. Da verstehen das die Fabriken auch und sagen, hey, pass auf, es lief wirklich schief. Man muss halt eben immer mit der Fabrik versuchen zu diskutieren und sagen, hey, das muss überarbeitet werden. Wenn die das wirklich einsehen, dann machen die das. Also wenn die das wirklich offensichtlich ist, dann machen die das auch in den meisten Fällen, ja. Aber handelt es sich zum Beispiel um irgendein Produkt, bei dem es mal vorkommen kann, dass ein Kratzer dran sein kann und auch später beim normalen Gebrauch, fällt das dem Kunden wirklich auf? Macht der Kunde eventuell selber Kratzer dran? Oder wird zum Beispiel auch durch eine Überarbeitung von solchen Produkten vielleicht noch mehr Fehler verursacht, ja, und dass man dann quasi in einer schlechteren Position ist. Das muss man wirklich immer speziell dem Produkt, muss man das sich anschauen und dann das evaluieren. Und viele Kunden, die haben halt eben auch, die kriegen von uns zum Beispiel so einen Inspektionsreport zugeschickt und wissen im ersten Moment erstmal gar nicht, was los ist, haben natürlich viele Fragen, kontaktieren uns und dann kann man halt auch eben sich das 1:1 anschauen, ob das wirklich sinnvoll ist. Und in den meisten Fällen ist es eh so, wenn es Probleme gibt und das ist wirklich nicht verkaufbar, tut das die Fabrik automatisch überarbeiten und die Reinspektion bezahlt die Fabrik dann auch. Das heißt, wenn ihr eine PO oder wenn ihr die Bestellung aufgebt, solltet ihr auch mit reinschreiben, dass ihr eine Inspektion durchführt nach dem und dem Standard, also zum Beispiel jetzt Sample Size 2, AQL 2.5 und 4.0 zum Beispiel. Und wenn diese Inspektion fail ist und es zu einer Überarbeitung kommt, muss die Fabrik quasi die Kosten für die zweite Inspektion selber tragen. Und damit habt ihr quasi sozusagen ein sicheres Gefühl, dass die Ware, wenn die überarbeitet wurde, gut überarbeitet wurde und ihr damit auch keine extra Kosten habt.
Es gibt so ein Gerücht, was ich schon mal hier und da gehört habe. Das heißt, dass die Fabriken sich beim Erstauftrag sehr viel Mühe geben und dann über die Zeit sagen, ja, das ist ja jemand, der ordert ja eh immer nach, mach mal hier ein bisschen lockerer und da ein bisschen lockerer. Hast du das auch schon mal wahrgenommen, dass die Qualität über die Zeit schlechter wird, dass versucht wird zu sparen oder nicht mehr so genau geachtet wird?
Genau, da gibt es auch einen Fachbegriff dafür, das heißt Quality Fade, ja. Das ist quasi, dass die Fabriken, die haben ja auch verschiedene Kosten. Und im Normalfall ist es ja so, dass die Preise in China ja auch nicht günstiger werden, sondern Materialien steigen, Lohnkosten gehen höher. Und dass die, wenn die Produktpreise gleich bleiben sollen, muss ja irgendwo was eingespart sein. Und deswegen kann es sein, dass da halt die ersten paar Bestellungen eine gute Qualität haben und auch den Spezifikationen komplett entspricht. Aber dass dann Stück bei Stück irgendwo Sachen eingespart werden. Und daher ist es halt eben auch wichtig, dass wenn man so mal Inspektionen zum Beispiel durchführt, dass dort halt ein Sample von euch vor Ort ist. Das ist immer der beste Vergleich, wo man auch sagen kann, okay, das Produkt von der ersten Produktion oder das Golden Sample kann man vergleichen auch nach einem Jahr, nach der 10. Produktions- oder nach der 10. Bestellung zum Beispiel, dass es gleich ist, dass die Materialstärken die gleiche Breite haben, dass die Komponenten, die verbaut wurden, die gleichen sind. Und es ist total üblich, dass Fabriken irgendwo versuchen, was einzusparen. Und wenn es ein kleiner Dichtungsring ist oder irgendeine Schraube, die dann aber zum Beispiel, wir hatten vor kurzem so ein Problem gehabt, da hat eine Fabrik, die hatten dort so eine Pumpe von so einem portablen Autowaschgerät, wo man quasi das Auto von außen abspritzen kann. Dort wurden in Centartikel ausgetauscht, um Geld zu sparen. Und dadurch hatte das Produkt am Motor ein Leck gehabt. Und das einfach nur, weil die sich denken konnten, okay, wir müssen jetzt unbedingt 1 Cent sparen oder von mir aus 500 Dollar bei einer großen Bestellung was einsparen, hat der Fabrik im Endeffekt viel, viel mehr gekostet und dem Kunden halt eben wahnsinnig viel Probleme verursacht.
Was würdest du sagen, wie viele Punkte prüfst du typischerweise?
Also wie gesagt, das ist natürlich immer produktabhängig.
Ja.
Wir haben eine Checkliste, die ist meistens je nachdem so 2-3 Seiten lang. Wenn Kunden zum Beispiel auch noch Anpassungen am Produkt gemacht haben oder irgendwie zum Beispiel beim Sample oder bei der letzten Bestellung diverse Probleme hatten, bauen wir solche Punkte mit ein, machen dann auch mal Fotos mit rein für den Inspektor, dass der genau weiß, worauf er achten muss. Und wir haben halt eben so eine Strukturierung, dass wir einmal die Organisation in der Fabrik prüfen. Das heißt, ist im Warenhaus alles ordentlich, ist es dort sauber, gibt es dort keine Löcher im Dach, tut da nichts reintropfen, ist da kein Fenster offen, dass die Sachen dreckig werden, wurde beim Stapeln im Warenhaus. Die Chinesen, die machen das gerne so, dass sie das einfach irgendwie hinschmeißen oder auf Paletten packen und dann oben drauf weiter stapeln und dann auf die Kartons drauf treten. Auf sowas achten wir zum Beispiel. Dann prüfen wir. Das
sind natürlich alles Sachen, die man beim Sample überhaupt nicht sieht.
Genau, ja.
Oder es kann natürlich auch. Die Lagerhalle ein Dach hat und meine Ware dann hinterher schmutzig in Deutschland ankommt.
Ja, das kann auch sein, dass die Fabrik zum Beispiel komplett ausgebucht ist und gar keinen Stauraum mehr hat. Gibt es auch solche großen Zelte, die draußen vor der Fabrik aufgebaut werden, wo die Kartons einfach auf Paletten reingeschoben werden. Und es gibt natürlich in China, jetzt hier im Süden, haben wir zum Beispiel auch teilweise sehr, sehr warmes und tropisches Wetter zu gewissen Zeitpunkten, wo Taifun kommen kann. Und da kann es mal sein, dass dieses Zelt auch einfach an der Seite reinregnet. Und das sind Punkte, die zu Problemen führen kann. Und daher wird das während der Inspektion auch geprüft. Dann prüfen wir natürlich die ganzen Verpackungsmaterialien. Das heißt, sind die Giftbox, also die Exportkarton, ist die Größe korrekt? Ist das Gewicht korrekt? Habt ihr, wenn ihr Produkte habt, die ab einem gewissen, also ab 25 Kilogramm, ist so der Aufkleber drauf für dieses Heavyweight zum Beispiel? Wir prüfen, ob die ganzen Barcodes funktionieren, dass die ganzen, also die packungsspezifischen Sachen alle korrekt sind. Das wird auch alles dokumentiert mit Fotos. Und dann haben wir einmal so eine visuelle Prüfung. Das heißt, der Artikel wird, es werden alle wichtigen Punkte geprüft. Das heißt, vom Aussehen, von den verschiedenen Winkeln, es wird alles auch dokumentiert und dann gibt's der nächste Checkpunkt ist dann sozusagen ein Funktionscheck. Natürlich ist bei elektronischen Produkten ist so ein Funktionscheck viel mehr zu prüfen als zum Beispiel bei einem einfachen Artikel wie ein Hundenapf zum Beispiel. Da gibt's jetzt nicht so viel zu prüfen. Mhm. Ja, und produktabhängig gibt's dann auch nochmal wieder spezielle Tests. Zum Beispiel wird bei Logos wird so ein Rub-Test gemacht, wo das halt sich eben auch so keine Farbe lösen tut, dass die Labels halten. Es wird ein Drop-Test durchgeführt. Bei elektronischen Produkten prüfen wir die Komponenten einzeln, prüfen, ob innen drin kein Rost ist, ob das, was gelötet wurde, ob das sauber ist. Das sind so verschiedene Punkte, die haben wir in der Checklist aufgelistet und wir haben da quasi für alle verschiedenen Kategorien Checklisten schon vorbereitet. die wir dann aber immer wieder an den Kunden anpassen.
Was würdest du sagen, wie häufig kommt es überhaupt vor, dass du gar nichts findest, dass du überall einen Haken machst und sagst, ja, ist gut so?
Ja, ich würde sagen, wirklich sehr, sehr selten, ja, wirklich selten. Mhm. Aber es ist auch normal, man darf ja nicht erwarten, dass man 100% perfekte Produkte bekommt. Das ist unmöglich, das geht gar nicht. Ja, und dass es irgendwo immer mal ein paar Fehler gibt, das ist komplett normal, es darf aber einfach nicht zu viel sein. Ja, deswegen arbeiten wir noch mit diesem Sample Size und AQL-Standard, der klar vorgibt, okay, wie viele Fehler darf es geben. Und wenn selbst mal 1, 2, 3 Fehler zu viel sind, sollte man sich die Fehler einfach genau anschauen und evaluieren, zu sagen, hey, pass auf, das ist ein kleiner Kratzer, das ist ein kleiner Dreckfleck, das kann ich akzeptieren. Da gehen die Kunden, die schicken es dann nicht gleich zurück. Aber wenn es halt wirklich grobe Probleme gibt, die wirklich zum Beispiel dazu führen, dass sich ein Kunden vielleicht an dem Artikel verletzt, vielleicht eine scharfe Kante am Produkt oder eine Funktionsstörung, das sind dann Punkte, auf die man wirklich achten sollte, wo man auf jeden Fall auch die Ware überarbeiten lassen sollte.
Also das ist ja dann das Ergebnis nicht wie ein Lichtschalter, bestanden, nicht bestanden, sondern es ist ja so ein Übergang irgendwohin bis dahin, wo es nicht mehr akzeptabel ist. Berätst du deinen Kunden in dem Moment auch? Sagst du jetzt hier, da ist jetzt was erreicht, da können wir das nicht so annehmen?
Ja, also klar, wir sagen den Kunden zum Beispiel auch danach immer, hey, der Report ist fail. Es sind einfach wirklich zu viele Fehler vorgekommen. Das wird zu einer Katastrophe führen. Manchmal sagen Kunden, pass auf, wir haben keine Zeit mehr. Wir haben das Schiff gebucht. Die Ware muss jetzt unbedingt raus, weil sonst habe ich wieder nicht genug im Amazon-Lager zum Beispiel. Ja. Was ich denen natürlich nie empfehle. Aber manche machen das trotzdem. Und wenn Kunden gerne Beratung haben wollen, wie sie die Probleme zum Beispiel vermeiden können, oder dass man zum Beispiel auch sagen kann, okay, wir machen die Inspektion beim nächsten Mal vielleicht nicht erst am Ende, sondern schon an einem früheren Produktionszeitpunkt, dass man vielleicht sagt, okay, wir haben jetzt 20% der Produkte sind fertig produziert und wir gehen einfach schon früh in die Produktion rein, prüfen das. Wenn wir dort die Fehler schon früh genug finden, kann die Fabrik das noch umsetzen und anpassen und am Ende quasi trotzdem ein gutes Produkt liefern.
Und in dem Fall, den du vorher mal angesprochen hast, dass jetzt zum Beispiel bei diesem Gerät für die Autoreinigung in der Pumpe plötzlich gespart wurde, es gibt ja wahrscheinlich immer wieder Fälle, da kannst du nicht reingucken oder das sieht der Kunde, der Endkunde erst, wenn er das Ding vielleicht ein paar Wochen dann zu Hause ausprobiert, dass es plötzlich versagt. Und wenn ich dann sehe, okay, das ist jetzt ein Serienfehler aus der Produktion, kann ich da noch irgendwas machen als Händler?
Ja, da gibt es nur das Problem, dass man sagen muss, okay, der Container geht zurück, die Fabrik muss es überarbeiten und dann geht der Container wieder zurück zum Kunden. Und bei dem Beispiel war es so gewesen, dass der Kunde uns, das war ein Neukunde, und er hat uns quasi kontaktiert, nachdem er das Problem gefunden hatte. Das heißt, wir konnten nur zum Beispiel diesen Serienfehler gar nicht entdecken. Und normalerweise wird bei solchen Produkten sozusagen dieser CDF-Check gemacht, wo jedes einzelne Komponente geprüft wird, ob das was im Produktspezifikationen oder auch in einem CDF aufgelistet ist, ob das wirklich auch verbaut wurde. Und dann kann man solche Probleme zumindest vermeiden.
Und also das ist schon, das ist dann natürlich eine sehr teure Sache, wenn der Container nochmal hin und her geschickt wird. Das lohnt sich ja wahrscheinlich bei vielen Produkten dann finanziell gar nicht, oder?
Na, nicht wirklich. Aber wenn in den meisten Fällen, dort war es zum Beispiel so, dass die Fabrik die Kosten getragen hat. Und es war zum Beispiel auch noch zu einem Zeitpunkt gewesen, wo die Containerpreise, sage ich mal, noch relativ okay gewesen sind.
Aha, ja.
Und von daher war das für die Fabrik okay. Und man muss es so sehen, der Kunde war ein wichtiger Kunde für die Fabrik gewesen. Die haben dort schon 20 Bestellungen von diesem Produkt davor gehabt und haben mit dem Kunden schon einen gewissen Turnover gehabt. Und von daher kann die Fabrik sich auch ausrechnen, hey, wenn wir den Kunden jetzt verlieren, lieber einmal in den sauren Apfel beißen und die Kosten tragen und dann die Kohle quasi zurück verdienen in den nächsten in Orders halt eben, ja.
Wenn es jetzt etwas ist, wie jetzt zum Beispiel, sagen wir das Gerät ist akkubetrieben und der Akku sollte eigentlich eine halbe Stunde halten, jetzt hält er aber nur 20 Minuten. Und es gibt wahrscheinlich immer so Fälle, wo man sagt, ja okay, hin und her schicken, reparieren, ist jetzt dafür nicht rentabel. Da muss ich es halt in dem schwächeren Funktionsumfang jetzt weiterverkaufen. Kann ich dann auf einen Preisnachlass hoffen für meine nächste Bestellung? Oder sollte ich dann den Lieferanten gar nicht mehr anfassen? Was ist da deine
Meinung? In den meisten Fällen ist es so, dass die Fabrik für die Produkte, die zurückgeschickt wurden, quasi Ersatz schickt, dass man quasi keinen richtigen Ausfall hat. Und man kann zum Beispiel sagen, wenn das halt eben nochmal vorkommt, dass die Fabrik dafür aufkommen muss. Oder man kann auch zum Beispiel auch sagen, dass man halt eben FOC, dass man halt eben free of charge bei der nächsten Bestellung gewisse Produkte oder eine gewisse Anzahl an Produkten, die vielleicht einen Ausfall hatten, obendrauf kostenlos bekommt. Ja, natürlich könnte man Preise auch nachverhandeln und drücken. Ob das dann aber am Ende zu einer besseren Qualität führt, wenn die Fabrik noch weniger Geld dran verdient, ist der nächste Punkt, wo man sich die Frage stellen sollte, ob das wirklich Sinn macht. Und für die Fabriken, ist es meistens immer einfach zu sagen, hey, wir geben euch irgendwie 1, 2, 3% free of charge oder 20 Stück obendrauf, damit ihr eure Returns covern könnt. Und dann hat man somit eine Lösung gefunden, die für beide Seiten akzeptabel ist.
Kommen wir vielleicht nochmal auf ein anderes Thema zu sprechen, wo du nur so wahrscheinlich am Rande auch regelmäßig zu tun hast, wenn ich jetzt eine Produktidee habe und ich möchte prüfen lassen, ob die Produkte auch den deutschen oder europäischen Anforderungen genügen an Produktion und Funktion, also zum Thema Zertifikate. Kann ich da schon in China starten oder sollte ich damit in Deutschland starten, das prüfen zu lassen?
Man sollte das auf jeden Fall in die Produktrecherche mit einbauen, dass man sich schon mal davor grob einen Kopf macht, was habe ich bei so einem Artikel zu beachten. Ja? Also hat die Fabrik gegebenenfalls schon gewisse Zertifikate? In den meisten Fällen sagt die Fabrik, hey, ja, wir haben CE, wir haben den Testreport, alles kein Problem. Wenn man sich das dann aber genau anguckt oder beziehungsweise vielleicht auch gar keine Ahnung hat, kann die Fabrik ja einem auch erzählen, kann einem das Blaue vom Himmel erzählen. Man wird das nicht rausfinden. Wir arbeiten in solchen Fällen mit Partnerfirmen zusammen, die die Compliance-Checks mit anbieten. Früher haben wir es zum Beispiel auch mal so selber gemacht, dass wir mit Produkt-IP gearbeitet haben und wir uns sozusagen Anforderungslisten runtergeladen haben. Das heißt, wir haben eingegeben, wir haben das Produkt, das soll in dem und dem EU-Land verkauft werden, hat eine Anforderungsliste. Dann hatten wir auf einmal eine Liste mit irgendwie 20 verschiedenen Zertifikaten. Und wenn ich jetzt damit zur Fabrik gehe, die werden erstmal sagen, boah, das ist komplett unmöglich, die ganzen Zertifikate zu erstellen. Es ist unglaublich teuer. Ja, man muss im Endeffekt aussortieren, was ist wirklich Risiko, was sind risikobehaftete Sachen, die an so einem Produkt getestet werden müssen. Daher ist es halt eben auf der einen Seite vorteilhaft, wenn man mit Experten zusammenarbeitet, die davon Ahnung haben. Oder wenn man halt eben auch den Schritt mit solchen Experten umgehen möchte, könnte man auch sagen, hey, ich kontaktiere diverse Testlabore, ob das jetzt zum Beispiel SGS ist, TÜV oder KIMA oder irgendein chinesisches Labor, was auch zum Beispiel akkreditiert ist zum Beispiel, kann man ja auch sagen, okay, ich möchte diese Kosten umgehen. Wird man aber auch, je nachdem, nach Prüflabor genau denselben Ansatz verfolgt bekommen. Man wird sagen, hey, wir müssen den und den Test machen. Und dann ist man auf einmal vom chinesischen Labor, wo man sagt, okay, das kostet irgendwie 500 Euro, bis zum westlichen Testbüro, wo es irgendwie 2000 kostet, ist man auch dann irgendwo so in der Mitte irgendwo gefangen. Ja, was ist jetzt wirklich die Tests, die wirklich wichtig sind? Wollen wir einen Volltest durchführen oder wollen wir nur so einen Spotcheck testen, wo die Hauptrisikogruppen geprüft werden? Und da ist es für viele immer so, ja, schwer einzuschätzen, was ist korrekt und richtig. Und auch wenn man zum Beispiel sagt, hey, wir gucken uns die Produkte an von unseren Competitoren zum Beispiel, gucken uns an, was die für Aufkleber drauf haben, was für Labels, was für Zertifikate die zum Beispiel haben, ist das auch nur irreführend oder auch zum Beispiel, wenn man jetzt im Netz selber Recherche nach DIN-Normen sucht zum Beispiel. Deswegen in solchen Fällen würde ich immer empfehlen, so einen Compliance-Check zu machen. Der kostet bei verschiedenen Anbietern so knapp 100 bis 200 Euro. Und da macht man nichts verkehrt. Und die können dann teilweise auch sich die bereits vorhandenen Zertifikate anschauen und sagen, hey, pass auf, das ist alles in Ordnung. Oder sagen, hey, pass auf, das eine Zertifikat, das ist abgelaufen, es gab eine neue Norm, es muss jetzt immer neu nachgeprüft werden, mach das und das und dann bist du auf der sicheren Seite.
Jetzt, wo wir aufnehmen, haben wir die erste Märzwoche. Merkt man eigentlich noch was vom Chinese New Year in China?
Ja, weil diesmal war das chinesische Neujahr, das war Mitte bis Ende Februar. Und es ist immer noch so, dass teilweise Fabrikarbeiter noch nicht zurückgekommen sind oder dass viele auch nicht zurückkommen werden und die Fabriken teilweise nach neuen Leuten suchen. Und ich war zum Beispiel letzte Woche noch unterwegs in den Fabriken.
Ist das jedes Jahr so, dass die Fabriken damit rechnen müssen, dass ein Teil nicht zurückkommt?
Genau, ja. Viele gehen schon ein bisschen früher, weil das Problem ist, halt China ist so ein riesengroßes Land und viele von den Leuten, die in den Fabriken an den Küstenregionen arbeiten zum Beispiel, die müssen irgendwie mit einem Zug 10, 20 Stunden ihr Heimatdorf oder in ihre Heimatprovinz zurückfahren. Und diese ganzen Zugtickets, das ist verrückt, das ist davor ausverkauft. Und viele fahren daher schon viel, viel früher oder kommen viel, viel später zurück, um quasi Kosten zu sparen, weil die Karten dann auch auf dem Schwarzmarkt oder die Tickets auf dem Schwarzmarkt verkauft werden. Und es ist eh allgemein so, dass die normalen Fabriken, dass da so 10-20% von den Angestellten nicht zurückkommen und die quasi neu ersetzt werden müssen. In gewissen Regionen können es sogar 30% sein von Leuten, die nicht zurückkommen. Und wenn wir jetzt letzte Woche unterwegs waren oder auch diese Woche, haben wir auch gemerkt, dass noch viele Fabriken noch nicht 100% bei der Effizienz sind oder noch nicht 100% produzieren oder Auslastung haben. Und dass da viele Leute einfach noch nicht zurückgekommen sind.
Und wie ist es für dich selber so, wenn du in deinem Privatleben, wenn Chinese New Year ist, dann sind die Restaurants zu, dein Fitnessstudio, kommt deine Putzfrau nicht oder wie ist es bei dir?
Ich muss sagen, ich finde es immer sehr, sehr gut, weil das ist die einzige Zeit im Jahr, wo man wirklich Ruhe hat. Ja, die Fabriken sind zu, klar, es kommen ein paar Kunden, die ein paar E-Mails schreiben, aber die meisten wissen eh, dass es dass in den nächsten 1, 2, 3 Wochen in diesem Zeitraum, dass da nicht viel passiert. Und man hat endlich mal seine Ruhe, weil zum Beispiel zu Weihnachten, wo ich zum Beispiel jetzt auch dieses Jahr hier auch in China war, also letztes Jahr auch in China war zum Beispiel, hatten wir so viel zu tun gehabt. Und Weihnachten ist hier drüben quasi ganz normaler Arbeitstag oder Arbeitszeit. Und wenn dann hier drüben wirklich mal die Ruhe eingekehrt ist und die Straßen leer sind und man wirklich mal Ruhe hat, ist es wirklich mal halt eben Urlaub, ne? Und dann kann man wirklich mal abschalten ein bisschen und oder halt eben Sachen machen, die man schon ewig machen wollte. Oder auch im Urlaub fliegen zum Beispiel. Genau.
Wie ist es so für dich privat? Gibt es da eine deutsche Community oder sind es viele Ausländer? Spricht man Englisch oder bist du so der Fremde in deiner Gegend?
Wie sieht's bei dir? Wir haben natürlich unsere Community. Ja, wir sind so eine Gruppe von knapp 15 deutschsprachigen Jungs. Da sind ein paar Schweizer mit dabei, ein paar Österreicher, aber die Hauptzahl, also die Mehrzahl ist deutsch. Das sind aber auch alles, wie gesagt, Freunde, die ich schon seit über 10 Jahren habe, die an meiner Seite geblieben sind, die auch alle eigene Firmen haben und die jetzt auch nicht wegen einem Job irgendwo anders wegziehen. Mhm. Und wir haben unsere Community, dann bin ich noch mit involviert in der deutschen Handelskammer oder der europäischen Handelskammer, wo man sich halt eben mit anderen Firmen ganz gut austauschen kann. Und natürlich habe ich auch ein paar chinesische Freunde oder auch eine Freundin zum Beispiel. Aber so mein normaler Zugang zu den Chinesen ist hauptsächlich über die Arbeit und dann halt noch ein paar Jungs, die ich im Fitnessstudio kenne und der harte Kern sind einfach wirklich deutsche oder deutschsprachige Freunde.
Ja, cool. Und fährst du ein chinesisches Auto?
Nein. Ich fahre ein deutsches Auto natürlich, wie es gehört. Wenn man eine Firma hat, die German Quality Control heißt, muss man auch ein deutsches Auto
fahren. Ah, natürlich. Ja. Musst du auch entsprechend vorfahren.
Richtig.
Das macht Sinn.
Witzig. Genau.
Okay, ja, hey, finde ich cool. Hast du vielleicht zum Schluss noch irgendwie so einen Tipp, einen Hack, wo du sagst, das ist was, was jedem klar sein sollte oder das ist das was, was viele übersehen? Ich will dir kurz was ein, was du in 1, 2 Minuten wiedergeben kannst.
Ja, ich find's wichtig, dass wenn man mit Lieferanten aus China zusammenarbeitet, dass man versucht, mit denen eine gewisse Freundschaft zu pflegen oder halt eben eine gute Kooperation versucht zu pflegen. Ja, das ist sehr wichtig. Mhm. Man sollte sich zum Beispiel auch um die kulturellen Sachen kümmern. Das war jetzt zum Beispiel Chinese New Year. Da sollte man auf jeden Fall davor den Leuten ein schönes Jahresdrachen wünschen, viel Erfolg. Das sind so Sachen, auf die man achten sollte, eine gute Beziehung mit der Fabrik haben. Ich finde, es ist wichtig, dass man auch für so für Probleme, für Backups einen lokalen Partner hat, der sich hier drüben weit auskennt. Das finde ich als wichtiger Tipp. Und was ich auf jeden Fall auch noch jedem empfehlen möchte, jetzt haben wir es Anfang März, im April ist die Kantonmesse in Guangzhou. Alle Leute, die mal Lust haben, nach neuen Lieferanten zu suchen oder auch Produkte vielleicht schneller zu suchen, zu finden, zu evaluieren, sollten auf jeden Fall einplanen, diese Messe mal zu besuchen. Die ist jeweils im April und im Oktober. Und da kann man einmal das kombinieren, dass man ein bisschen Kosten aus der Firma nimmt und Reisekosten hat, nach China kommt, die Lieferanten besucht, die Messe macht, neue Produkte findet. Und das ist wirklich von FBAern, die zum Beispiel jetzt im Oktober da waren, ein sehr cooler Tipp gewesen. Die fanden das super cool und haben.
Was für einen Schwerpunkt an Produkten hat die Messe?
Alles. Es gibt dort alles.
Aha.
Die Messe ist
auch. Wie viel Zeit sollte man sich dafür nehmen?
Die Messe ist zum Beispiel auf drei Phasen gegliedert. Ja, in der ersten gibt es sehr, sehr viel Elektronik. Licht, Lampen, Leuchten, Machinery. In der zweiten Phase ist, glaube ich, so viel, diverse Produkte, sowas wie Keramikprodukte. Also es ist wirklich riesengroß. Da gibt es tausende von Sachen. Und in der dritten Phase sehr, sehr viel Textilprodukte zum Beispiel. Und man kann einfach mal googeln. Also ich glaube, kantonfair.net kann man sich eine Übersicht erschaffen, wann welche Produktgruppen auf der Messe sind. Und das ist im Endeffekt innerhalb von 3 Wochen ist das aufgeteilt. Und dann ist immer 5 Tage Messe, 3 Tage Umbau, 5 Tage Messe, 3 Tage Umbau. Und das ist auf jeden Fall empfehlenswert für alle.
Klingt spannend. Ja, ich hoffe auf jeden Fall auch ganz stark, dass ich das mal schaffe, da mich selber umsehen zu können. Ja, also vielen Dank, dass du hier warst und uns ein bisschen Einblick gegeben hast, so in die Abläufe, was da aus chinesischer Seite zu beachten ist.
Shishini.
Gut, und dann an alle Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du noch nicht folgst, dann überleg es jetzt zu machen, auf Folgen, Subscriben, wie auch immer zu klicken. Und wir sehen uns wieder in der nächsten Episode. Ciao, ciao.